Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Wertschätzung. Ich habe im Urlaub ein Spiel gespielt, das heißt Rico auf der Nintendo Switch. Und mit mir drüber sprechen wird der Sebastian. Hallo Sebastian.
Hallo André. Und jetzt begreife ich auch inzwischen ein wenig mehr, warum du Rico gespielt hast. Ich habe nämlich das Rico auf Steam mir angeschaut und mir gedacht, angesichts der vielen, vielen Alternativen, warum spielt André gerade dieses Spiel? Aber nein, du hattest ja im Urlaub die Switch dabei und da herrscht natürlich Dürre, ja, auf den nährstoffarmen Feldern der Nintendo-Plattform. Da kommt halt nicht alles durch, da gibt's nicht die große Auswahl, hunderte von lieblosen Mobile-Ports und eben Rico.
Eigentlich sind die Felder des Nintendo eShops ja relativ blühend und grün, aber wenn es um Ego-Shooter geht, dann ist das tatsächlich eher karger Wüstenboden. Ja. Es gibt zwar eine Doom-Umsetzung, die ganz gut sein soll, aber sie kostet immer noch 60 Tacken. Das sind ja alles absurde Zustände da drüben. Ja, als verwöhnter Steam-User bin ich immer schon wieder schockiert, wenn ich Preise oberhalb von 30 Euro irgendwo zahlen soll. Also habe ich mir gedacht, das war damals frisch erschienen, Rico. Ein prozedural generierter Shooter. Na gut, vor gar nicht so langer Zeit habe ich erzählt, dass mir mit Immortal Redneck ein sehr klassischer prozedural generierter Shooter gut gefallen hat. Und dann hatte es noch einen Koop-Modus. Und in meiner Vorstellung saß ich unter der warmen Sonne der Dominikanischen Republik mit meinem Bruder und wir spielen eben zusammen auf der Switch im Urlaub irgendeinen Shooter und haben viel Spaß.
Die Bäuche haltet ihr euch vor Lachen. Regelmäßig verteilt ihr High Fives, ja, und genau, beendet irgendwie in der Schießerei mit einem coolen One-Liner wie: Lass dir das mal durch den Kopf gehen.
Ja, genau. Ja, bis spät in die Nacht, strategisch platziert in der Nähe der Bar. Ja, da wird Zielwasser getrunken. Vielleicht, man verabredet sich vielleicht sogar schon für um 10 Uhr morgens aufzustehen, weil es so viel Spaß gemacht hat.
Ja, fantastisch. Und warum hat es nicht geklappt? Nee, sag erstmal, wie du überhaupt auf dieses Spiel gekommen bist und vielleicht was es ist. Außerdem möchte ich mich dafür entschuldigen, gerade alle Nintendo-Fans getriggert zu haben. Das war natürlich Spaß. Ich weiß, dass indie-mäßig insbesondere der Nintendo eShop ein sehr gut kuratierter Store ist mit dem Best-of der Indie-Spiele, die man bereits auf anderen Plattformen kennt.
Die Stiefel sind sauber. Also, wie gesagt, ich war halt auf der Suche. Ich habe überlegt, so, was nimmst du mit in den Urlaub? Ja, wollte ich erst Mario Kart 8 kaufen, hatte just den Mario-Geburtstags-Sale verpasst, dann war ich zu geizig. Lustige Anekdote am Rande. Ich habe dann hinterher festgestellt, ich habe noch von Weihnachten Nintendo-Gutscheine von meiner Mama, die sie mir geschenkt hat. Und dann habe ich Mario Kart 8 doch noch gekauft. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Und dann bin ich halt über dieses Rico gestolpert. Und das war halt so ein Ding, wo ich gedacht habe, so, na komm, hier, sowas hast du noch nicht. Und ein Ego-Shooter auf der Switch und so weiter. Und das ist ein Spiel, es gibt eine Story, die ist aber scheißegal. Ja, es ist eine Stadt überrannt von organisierter Kriminalität. Dieser Name Rico ist ja auch angelehnt an diesen Rico Act, den es in den USA gibt. Das ist eine Gesetzesinitiative, mit der die organisierte Kriminalität eingedämmt werden sollte. Da geht es insbesondere darum, dass dann auch die Anstiftung zu kriminellen Akten irgendwie strafbar wurde. Es hat mit dem Spiel nichts zu tun, außer dass es eben darum geht, organisierte Kriminelle abzuknallen in prozedural generierten, was bedeutet, aus einzelnen Bauklötzchen zusammengesetzten Maps. Ja. Startest also in dieses Spiel rein. Du hast am Anfang immer nur eine ganz normale Knarre, also zumindest in dem Standardmodus, wir reden über die Spielmodi noch, und dann ballerst du dich da eben durch, keine Ahnung, am Anfang 10 Räume, später 20 Räume oder sowas. Da sind dann Gegner drin, es wird von Raum zu Raum, geht es immer weiter, du trittst immer die Tür ein, ja,
cool.
Du hast am Anfang eine kurze Zeitlupe nach dem Türeintreten und dann legst du halt alles um, was da drin rumsteht.
Ich nehme an, jeder Gegner ist definitiv erschießungswürdig, also alles, was sich bewegt, wird erschossen, oder?
Ja, natürlich.
Sehr gut, ohne nachzufragen.
Nee, also gut. Die sind ja auch, also sind alle auch erkennbar böse, ja, also tragen weiße Wife-Beater, ne, diese Unterhemden, aha, diese mit den Trägern.
Ja.
Sie haben so Bandanas um den Kopf.
Oh. Tattoos am Ende?
Ja, so detailreich ist noch auch nicht. Die Grafik muss man sich so ein bisschen vorstellen wie Borderlands und Co.
Aha, Cell-Shaded?
Also, ja, Cell-Shaded, also sehr abstrakte Comic-Grafik. Das sieht auf Screenshots viel besser aus, als es dann in der Praxis tatsächlich ist. Habt ihr immer das Gefühl, es ist auch für PS4 und so erschienen. Vielleicht hat sich da ja auch mal der ein oder andere High-Res-Screenshot reingeschmuggelt in den Nintendo-Store, der eigentlich auf eine andere Plattform gehört hätte. Wer weiß. Und dann die Räumlichkeiten, da fällt es dann schon stark ab. Ne? Das ist alles schon dann, musst du dir auch vorstellen, das sind halt Büroräume, Lagerhallen, dergleichen, halbfertige Gebäude. Also in einer ohnehin nicht allzu detailreichen Optik mit so die generischsten, langweiligsten Umgebungen, die man sich vorstellen mag.
Ich habe auch ein ganz kleines Gameplay-Video davon angeschaut und hatte auch den Eindruck, dass diese Räume alles andere als realistisch eingerichtet sind. Also schon eher wahllos und konfus, wenn man einen Raum oder eine Wohnung betreten würde, die in der Realität, die so eingerichtet wäre, dann würde man stark an allem zweifeln.
Ja, das geht sogar. Okay. Sag mal, man kann dem Spiel schon vieles vorwerfen, vor allem halt, dass es hässlich ist, ja, wenn es um seine Optik geht, aber so das eigentlich nicht.
Okay.
Es ist so abstrakt auch, du sitzt nicht da und machst dir jetzt Gedanken, ob diese Topfpflanze dahin gehört. Es hat sogar so noch da so ein paar ganz nette Sachen, ne? Das hat fast für sehr viele Objekte, zumindest für 6 so Stühle und so, die trampelst du dann ganz nett durch die Gegend. Völlig unrealistisch.
Kann man einen Tisch umwerfen, um eine Deckung zu schaffen?
Um Gottes Willen, nein, so weit geht's nicht. Was du machen kannst, ist, du kannst rutschen. Das heißt, wenn du im Rennen in die Hocke gehst, dann rutschst du und dann rutschst du so durch die Tür und dann löst trotzdem diese Zeitlupe auf und dann hast du dieses leichte John-Woo-Gefühl, ne? Über den Boden rutschen, da auf einmal Gegner zu eliminieren.
Okay, das leichte John-Woo-Gefühl. Ist das denn cool in den Momenten? Viele Spiele benutzen das ja, diese sogenannte Breach-Mechanik. Medal of Honor Warfighter, glaube ich, war das. Dieser Versuch, Call of Duty, das Moderne nochmal einzuholen von EA damals.
Six Vegas, ne?
Ja. Ist das cool in dem Moment? Ist das ein Moment of Empowerment, wie ihn die Game Designer nennen, der funktioniert für dich? Ist das für dich immer geil, cool, eine geschlossene Tür, ich brech da jetzt mal durch, oder ist das dann, oder nutzt sich das ab, funktioniert es überhaupt?
Um Gottes Willen, wie könnte sich das wohl abnutzen in einem Spiel, in dem es nichts anderes gibt, als dass du eine Tür eintrittst und dann in Zeitlupe in einen Raum stürmst? Das ist selbstverständlich auch beim 100. Mal noch ein Hochgenuss, Sebastian. Was für eine alberne Frage.
Oh Mann. Es gibt sonst nichts zu tun. Ich meine, was ist denn zum Beispiel, wenn du durch eine Tür durchtrittst und du erschießt nicht alle, dann geht es einfach in Echtzeit weiter, die Ballerei.
Ja, genau. Das sind immer nur ein paar Sekunden, in denen du diese Zeitlupe hast und danach geht es in Echtzeit weiter. Das ist halt von der Struktur her gar nicht so unclever, wenn man auf die Switch blickt, zumindest für so ein Mobilgerät, echt so häppchenweise dadurch strukturiert. Ne? Also du sitzt da und denkst dir so, naja, einen Raum mache ich noch, dann schalte ich aus. Dann trittst du halt die Tür ein, gehst rein, erschießt die, keine Ahnung, 2 bis 5 Leute oder so, die da drin rumstehen. Ja, und dann ist rum. Ne? Dann passiert auch nichts mehr, bis du die nächste Tür eingetreten hast. Ganz selten kommt es in dem Spiel vor, dass tatsächlich mal auch eine Gegner die Tür nebenan öffnen. Und ich habe nicht begriffen,
verrückt,
woran das liegt. Ob ich die in irgendeiner Form, ob ich sie beschädigt habe, indem ich dagegen geschossen habe, es sah nicht so aus. Weil es ist eigentlich sonst immer komplett parzelliert, sozusagen. Ne? Also die ganzen Gegner sind alles Gentlemen und sagen, na, solange unsere Tür nicht eintritt, haben wir damit ja auch nichts zu tun. Da müssen wir ja nicht. Und dann ab und zu dann passierte das trotzdem. Aber irritierenderweise konnte ich nicht die Bedingung dafür herausfinden. Entweder ist es ein Bug oder ist es einfach nur vielleicht hier und da mal.
Ich glaube, das hat doch mit diesen Reinforcements zu tun, die man manchmal irgendwie sich einheimst, wenn man zu lang im Level ist, dass dann automatisch Gegner kommen. So hatte ich das verstanden.
Die kommen dann eigentlich aus den schon bereits durchquerten Räumen von hinten angerannt.
Okay.
Und nicht in den noch geschlossenen Räumen. Du kannst auf so einer Karte auch immer sehen, ne? Da bin ich schon gewesen, da war ich noch nicht. Ist ein bisschen ätzend, es wäre schöner gewesen, wenn das als einblendbare Minimap gewesen wäre, weil so musst du immer diesen Kartenbildschirm aufrufen, der dann voll in der Sicht hängt. Und dann willst du ja eigentlich nur der Karte folgen bis zu dem einen blöden Raum, den du vielleicht vorhin übersehen hast. Und das ist sehr lästig, wie aber auch das Spiel insgesamt mit seinen ganzen Interface-Einblendungen echt ein bisschen ungeschickt umgeht. Es gibt zum Beispiel auch immer eine Einblendung, wenn du eine der möglichen Aufgaben erfüllt hast. Also es gibt immer die Grundaufgabe meistens, dass du hier das ganze Gebäude reinigen sollst. Mhm. Oder eben auch zum Beispiel alle Beweismittel finden, Geld Bündel aufsammeln, Bomben entschärfen, solche Schnickschnack.
Ach, das ist das, was das Spiel als prozedural generierte Fälle bezeichnet.
Ja. sagen wir mal, die narrative Rahmung, warum ich an diesen Punkt laufen soll, um dort eine Taste zu drücken, ist tatsächlich vielfältig. Ja? Schauen Sie, Sie müssen diesmal an diesen Tisch treten, um eine Kiste aufzusammeln und nicht einen Geldbündel. Ja? Neue Missionstyp. Ja? Und bei den Bomben kommt noch hinzu, dass auf einmal ein Countdown losgeht. Und tatsächlich, wenn du das nicht in der Zeit dann auch komplett entschärfst, dann ist Game Over.
Was? Und wie entschärft man Bomben? Ist es ein Rätsel?
Du gehst hin und drückst eine Taste.
Ach so.
Ja. So wie bei allem anderen auch. Also das ist alles schon sehr, sehr simpel.
Inwiefern eskaliert denn das Gameplay? Das hat doch irgendwie auch sicherlich Roguelike-Elemente. Ich vermute, da wird es doch, oder ein Permadeath, oder ist das eher ein klassisches levelbasiertes Spiel?
Ja, genau. Also der Hauptmodus ist der Fallmodus. Und der Fallmodus bedeutet eigentlich nur, dass du nicht einmal durch ein Gebäude rennst, wie zum Beispiel bei den täglichen Missionen, ja, sondern eben 20 Mal. Ne? So eine Übersicht, ja. Ist halt völlig, das Spiel ist eigentlich in seiner Schlichtheit ganz nett und dann klatscht es halt ständig irgend so ein Bullshit da rein, um so zu tun, als wäre da noch mehr dahinter. Und der Fallmodus ist ein super Beispiel dafür, weil eigentlich heißt es nur, du versuchst den Schwierigkeitsgrad aus, leicht, mittel, schwer und musst dann halt 20 Mal hintereinander ein Gebäude reinigen. Aber dann machen sie daraus so eine Gitterkarte, so ein bisschen wie so ein Skilltree, kann man sich das vorstellen, wo du dann auswählen kannst, auf welchen der verschiedenen Wege du zum Ziel gehen möchtest. Und die einzig minimal relevante Entscheidung dabei ist, dass dann Totenkopf-Symbole dir anzeigen, dass das Level sind, in denen noch so eine Art Endgegner drin ist, also eine besonders starke Zielperson, die es dann auch zu eliminieren
gilt. Erzähle mir, auf welche Art und Weise hat dich das Konzept des Endgegners enttäuscht?
Es ist einfach eine ganz normale Figur, die mir aushält. und auf jeden Fall, dann sagt es dir halt so, guck mal, hier lauter Verästelungen, Wege, wo du entscheiden kannst, willst du die Mission als nächste oder diese im Grunde identische Mission als nächste oder diese andere ebenfalls völlig identische Mission als nächste. Und du schaust dir das dann halt so an, hier und da denkst du mal so, ja, jetzt vielleicht noch nicht den höheren Schwierigkeitsgrad, der mir hier angezeigt wird für die Mission, aber es ist halt so Pillepalle und so eigentlich völlig unnötig zusammengemanscht. So nach dem Motto so, hey, 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 schau mal hier. Aber naja. Und dieser Fallmodus, das ganz kurz noch, um es zu Ende zu bringen, das ist das, wo es so ein bisschen roguelikig wird, weil du startest halt immer mit der normalen Knarre, dann sammelst du halt Punkte in den Levels ein, mit denen du zusätzliche Waffen freischalten kannst. Und wenn du aber irgendwo auf dem Weg durch diese Gebäudeabfolge stirbst, dann war's das. Dann fängst du wieder komplett von vorne an.
Du meintest ja vorhin, dass man immer mit so einer 0815-Waffe in die Runden startet. Liegen dann andere Waffen und Upgrades in den Levels rum?
Nee, das schaltest du nur über diese verdienten Punkte durch das Erfüllen von Missionsaufgaben. Sammelst du diese Punkte und dann kannst du neue Waffen freischalten. Und auch durch das, was du so im Level eingesammelt und gelöst hast, kriegst du unterschiedliche Erweiterungen in deiner Waffenkammer freigeschaltet. Mhm. Also die Anzahl, ich glaube, das ist zufällig ausgewürfelt, was da freigeschaltet wird. Das heißt also, erstens, du musst halt Glück haben, dass jetzt zum Beispiel deine geliebte Super-Silencer-Waffe freigeschaltet wird. Gibt da so eine PX9 oder sowas, die habe ich immer gerne gehabt. Und wenn die freigeschaltet ist, dann musst du auch noch genügend Punkte verdient haben, um sie überhaupt freischalten zu können. Und dann kannst du sie aber jetzt immer von Anfang an in die neuen Missionen mitnehmen.
Hm. Und gibt es ansonsten noch, ich meine, das ist schon ein bisschen verzweifelt, wie ich hier frage nach Tiefgang, aber halt sowas wie Gadgets, Granaten und so weiter. Und du hast gerade erwähnt, ein Silencer bringt dir Vorteile?
Ehrlich gesagt, nein. Aber weil, ich meine, du trittst ja auch die Tür ein. Wie sollte auch irgendjemand verpasst haben, dass du dort bist? Aber er macht ein cooles Pfumpgeräusch. Ich glaube, das ist auch die Beschreibung im Spiel zu dem Schalldämpfer. Deswegen ist er auch relativ günstig zu erwerben.
Ach Gott, das klingt ja alles ganz schön rumpelig. Das klingt nach einem gut gemeinten Spiel und nach einem immerhin funktionalen Grundgerüst und nach sonst wenig mehr. Hat das denn wenigstens so einen gewissen Katharsis-Effekt? Ich weiß, der Peschke, der mag auch gern mal die hirnlose Ballerei. Ja? Der Peschke, der schätzt es, wenn ihm ein Spiel sagt, da sind die Opfer, ja, die Bösewichte, mäh sie nieder. Und genau, das kann dir, ja. Manchmal gefällt dir das, ne?
Es ist halt eigentlich, es ist sehr gamey, wie wir an solchen Stellen ja immer gerne sagen, ne? Also ein relativ puristisches Spiel. Wie gesagt, es versucht sich da so eine Story zusammenzuzappeln, aber dann ist es eben auch sofort nach dem Intro wieder selber egal. Aber ansonsten ist es halt einfach nur so ein pures Lauf halt durch die Level und erschieß alles. Es hat auch, glaube ich, die Tagline: tritt Türen ein, knall Typen ab oder irgend sowas Bescheuertes. Ja? Und das ist schon wieder sympathisch, ja. Da kann ich mitarbeiten. Was das Spiel mir ein bisschen vermiest hat, ist, dass die Steuerung des Spiels erstens standardmäßig beschissen austariert ist. Also du startest da rein und es ist in jeder Hinsicht zu schnell und zu hibbelig. Und du hast das Gefühl, mein Gott, wieso bewegt sich das alles so komisch? Und dann gehst du in das Optionsmenü rein und stellst ein bisschen an der Sensibilität rum. Und dann denkst du so, okay, jetzt ist das für mich, der dieses Spiel noch nie gespielt hat, auf einmal ein bisschen beherrschbarer. Und dann merkst du aber auch schon, na, jetzt ist es mir zu träge, jetzt ist es mir zu langsam. Du kannst dann auch mit deiner Waffe reinzoomen, also ne, so über Kim und Korn anvisieren. Das hat, wie es sich jetzt in Shootern auf Konsolen etabliert hat, diesen Snap-on-Effekt so ein bisschen, ne, wie man das auch vom Quickscoping und Ähnlichem in sowas wie Call of Duty kennt. Das heißt, da wird ein bisschen der Gegner aufgeschaltet. Das heißt, benutzt du relativ häufig, wenn du aus dieser Zeitlupe raus bist. Und dann merkst du auch so, aber dann ist es natürlich da wieder langsamer, wenn ich mich anfange zu drehen. Jetzt passt es da wieder nicht. Und also das Spiel verlangt erstens von mir, dass ich erstmal sehr viel rumschraube, um den gefühlt idealen Punkt dafür zu finden. Und der Voreingestellte ist meiner Meinung nach für die allermeisten Leute, glaube ich, scheiße, weil erstmal zu sensibel. Und zum Zweiten ist es ein Spiel, das hat sehr enge, niedrige Decken in seinen Räumen. So, das heißt also, die Bewegung in der Vertikalen, die du vollführst, um anzuvisieren, ist eigentlich in aller Regel nicht allzu groß. Da geht es höchstens darum, kriege ich den Headshot oder nicht. Umgekehrt sind es aber natürlich dann sehr breite Räume teilweise. Und das heißt aber, du willst an sich sehr schnell dich umdrehen, eigene Achse drehen, aber nach oben und unten willst du eigentlich relativ feinfühlig zielen können. Und da es aber keine separaten Einstellungen oder sowas gibt für sowas und auch nicht da irgendwie ein bisschen darauf Rücksicht genommen wurde, gibt es dafür keine optimale Lösung. Und das macht's. Also die Steuerung ist und bleibt immer komisch.
Nun hast du es ja auch mit der Nintendo Switch gespielt, die so einige Herausforderungen bietet, was Steuerung angeht. Und du hast ja auch noch Koop vorgestellt. Wie hast du es eigentlich gespielt? Und B, habt ihr es jetzt im Koop gezockt? Und wie hat das funktioniert?
Also ja, aber die Switch, das ist halt so das Ding. Ich habe noch sonst keinen anderen Ego-Shooter auf der Switch gespielt. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch die Standard-Analog-Sticks, vielleicht.
Also, du hast jetzt mit den Standard-Analog-Sticks gespielt.
Ja, genau. Vielleicht ist das so ein Ding ja mit, wenn man es mit so einem Pro-Controller spielen würde, vielleicht fühlt sich das auch nochmal anders an. Okay. Ich weiß nicht, wie weit die Switch da schuld ist. Das gebe ich gerne zu. Aber ich stelle mir vor, eigentlich muss das besser gehen, weil ich habe schon sehr viele andere Spiele mit diesen Analog-Sticks gespielt.
Wie hätte denn ein Koop aussehen können? Oder hast du das jetzt überhaupt zusammen mit deinem Bruder gespielt?
Ich habe es genau einmal gespielt und dann hat mein Bruder gesagt, die Scheiße, die spielt er nicht.
Und hattest du dann noch einen extra Pro-Controller? Oder ich meine, wenn ihr euch dann, die Switch hat da dieses Feature, dass man die Controllerhälften abmacht und jedem einen in die Hand drückt, aber da fehlen ja Eingabemöglichkeiten. So ein kleines Switch-Controller-Brettchen, das hat ja bloß einen Analogstick und ein paar Tasten, das reicht doch nicht aus.
Genau, der hatte einen zusätzlichen Controller. Okay. Dabei. Ja, aber das war halt auch sehr unerfüllend, weil die Idee war natürlich, es ja mobil zu machen, weißt du, so wie es uns die Switch-Werbung damals versprochen hat, ja, dass wir irgendwo mobil mit unseren Freunden gemeinsam da sitzen und spielen. Und wie schon so oft, wie auch schon bei Diablo 3, als wir versucht haben, das zusammen zu spielen, stellten wir fest, dass der kleine Bildschirm grundsätzlich schon mal scheiße ist, in der prallen Sonne eines sehr sonnigen Landes noch viel schlimmer allerdings. Das heißt also, diese Idee, irgendwie draußen am Pool zu sitzen, das spielen zu können, war sowieso schon müßig. Dann hat man mal gewartet, bis dunkel ist. Und ja,
dann war der schon zu betrunken. Ich kenne das Problem.
Ja, nee, also es war halt echt ein Wollen-Problem. Jetzt konnte ich meinem Bruder schlecht sagen, so, jetzt spiel das doch mal weiter. Wer weiß, ob ich nicht eine Wertschätzung dazu mache. Aber naja.
Hast du es dann pflichtbewusst einfach trotzdem gespielt? Allein zurückgezogen wie ein Aussätziger?
Nee, ich hatte ja insgesamt erstmal einen 9-Stunden Flug dann zurück nach Deutschland jeweils, plus insgesamt mit Umsteigen und in Düsseldorf und Warten und Hü und Hot und Zubringer fahren wir jedes Mal ungefähr 16 Stunden unterwegs.
Hui, das ist Zeit genug, ja.
Genau, das heißt also, ich hatte schon sehr, sehr viel Zeit. Und auf eine bizarre Art und Weise hat es mir echt sogar gefallen. Also wahrscheinlich, weil ich in einer so unentrinnbar stumpfen Situation wie einer Flugreise war, muss man schon dazu sagen. Andererseits, ich hatte schon bessere Sachen auf dieser Switch.
Das finde ich aber jetzt ganz interessant. Das ist so ein bisschen vielleicht ein Guilty Pleasure, wie der Ami sagt. So ein peinliches Vergnügen, etwas, das objektiv scheiße ist, aber an dem du trotzdem deine Freude haben kannst, wie ich und meine Liebe zu Dynasty Warriors.
Ja, vielleicht auch rechter Platz, rechte Zeit so ein bisschen, weil ich hatte auch mal Lust, wieder so einen Ego-Shooter zu spielen. Und ich hatte ehrlich gesagt auch gar nicht so viel Lust, so einen typisch neumodischen, narrativen Ego-Shooter zu spielen, dem ihr dann zwischendrin irgendwie immer noch irgendwie seine schlechte Story-Sequenz reindrücken wollt. Sondern was Oldschooliges, da hatte ich schon Bock drauf. Ja. Und auch diese Portionierung, weißt du, na komm, gehst nochmal, triffst nochmal eine Tür ein, in den Raum gehst noch rein. Diese kleinen Häppchen so, Action, 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 und jetzt ist wieder ruhig, solange du willst, rollst ein bisschen rum. Es geht ein bisschen auf Zeit und so, und gerade diese täglichen Missionen, die man spielen kann, dafür brauchst du dann aber eine Online-Verbindung, die wirst du hinter eine Highscore-Tabelle eingetragen, je nachdem, wie schnell du warst. Übrigens, aus der Tatsache, dass ich auf Anhieb immer, wenn ich diese tägliche Mission gespielt habe, in die Top 50 der Weltrangliste gekommen bin, kann ich nur schlussfolgern, dass ich einfach unfassbar brillant bin.
Ja, offensichtlich. Ne?
Einzige Alternative, die vorstellbar wäre, ist, dass eigentlich keine Sau dieses Spiel gekauft hat.
Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja, du hast ja selber gesagt, auf der Switch gibt es keine Ego-Shooter, die füllen da ja ein Vakuum. Und du weißt aus den Alien-Filmen, wie viel Energie da entsteht.
Ja, genau, ja, oder hier Goldfinger, ne?
Ach Gott, ich find's trotzdem irgendwie interessant, das klingt alles konzeptionell nicht so dumm. Es scheint immer noch einen gewissen dumpfen Reiz zu haben. Ist der Gore gut? Gibt's Gore?
Na, es gibt Blut. Es ist hinreichend. Hier mein Blutspritzerchen an der Wand und so. Es hat auch eine 18er Freigabe. Sie fliegen alle schön durch die Gegend. Es gibt total lächerlich schlechte, dumme Ragdolls und so weiter.
Cool.
Also, wie gesagt, in seiner kruden Simplizität hatte ich damit schon Freude.
Ja, du musstest nichts investieren, um an den Spaß zu kommen, wie bei anderen Shootern, wo man erstmal das Spiel erlernen und die Spielwelt kennenlernen und die Mechaniken meistern musst. Du ballerst los, ne? Da ist eine Tür. Bam.
Ja, also erstens, Ladezeiten hätten gerne schneller sein dürfen.
Oh.
Und zweitens, aus einem mir nicht erfindlichen Grund, ist das Spiel der Meinung, dass ich bei diesem Fallmodus jedes Mal am Anfang so einen bescheuertes Trainings-Killhouse durchlaufen muss. Also diese Trainingsareale, wo dann so Pappkameraden hochploppen und du dann quasi hier deine Close-Quarters-Battle-Skills. Und warum ich aber jedes Mal wieder durch diesen Bullshit durchlaufen muss, vielleicht habe ich auch irgendwo, das Menü des Spiels auf der Switch, also im mobilen Modus, ist auch entsetzlich designed. Es ist sogar vorstellbar, dass es irgendwo einen Haken gab, mit dem man das wegmachen kann. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Weil zum Beispiel ist es auch so, und du steigst im Level auf und dann kannst du dir Perks freischalten. Mhm. Und ich weiß nicht, wie viele Level ich schon aufgestiegen war, bis ich das bemerkt habe, weil, um zu diesem Menü zu kommen, musst du dann, da ist ganz oben links ist ein kleines Menü, das ungefähr so gestaltet ist wie so ein, hier geht es zu ihrem Kunden-Account-Button auf Amazon oder sowas. Das ist so ein kleines Symbol oben links, wo du dann mit dem Analogstick hinmanövrieren sollst und du weißt auch gar nicht so genau, geht das überhaupt, komme ich denn dahin? Weil oben unten sind diese großen Fortfahren-Buttons, Waffenkammer, lalala und auf oben diese, das sieht aus, als wäre das einfach nur irgendwelche Anzeigen für irgendwas. Und dann stellst du fest, ach, das ist ein Menü. Ach, guck mal hier, ich kann hier unterschiedliche Charaktere einstellen in einem Ego-Shooter, wo ich die Figur nie sehe. Aber offensichtlich haben diese unterschiedlichen Charaktere keinerlei Eigenschaften. Also ist es vielleicht nur für die Optik in diesem Koop Modus. Mhm. Und da kannst du halt auch diese Perks auswählen, die du dann halt eben freigeschaltet hast. Und lauter so Zeug, wo du die ganze Zeit nur denkst, so, das ist schon ziemlich beschissen gemacht. Ja, schon wirklich eine erstaunliche Amateurhaftigkeit, die hier zutage getreten ist, ja. Obwohl es irgendwo, es wirkt halt aber auch nicht wie irgendwie in der Garage von einem Typen zusammengestrickt, der letzte Woche sein erstes Game Maker Handbuch.
Witzig. Also man kann auch nicht wegschauen, ne? Es ist schon interessant. Ich finde das voll witzig, weil es hat sehr viele Eigenschaften, die ich eigentlich mag an Spielen. Ich mag dieses Roguelike als Grundstruktur, dass man immer wieder neue Runs versucht, dass man eigentlich, dass die Karten neu gemischt werden, dass man da nicht irgendwie eine 20-Stunden-Story durchspielen muss, sondern man guckt einfach, wie weit man es schafft. man weiß, man ist in einer gewissen Zeit fertig, dieses schnelle Zwischendurchspielen und auch sowas wie ja, Upgrades, Levels, Perks, Daily Runs, das finde ich alles prinzipiell geil. Aber das Spiel selbst, nee, keine Lust drauf. Aber ich finde es voll sympathisch, irgendwie aus irgendeinem dummen Grund. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich gerade dieses seltsame Gespräch mit dir geführt habe.
Ja, wie gesagt, also jetzt mal zur Wertschätzung geschritten, kann das niemandem empfehlen. Insbesondere nicht, weil das Ding kostet 20 Euro. Und das ist schon ein ziemlich saftiger Preis. Wenn das jetzt irgendwie hinterhergeschmissen gewesen wäre, hätte ich gesagt so, naja, ne, kleiner, kruder Shooter, gibt nicht viele auf der Switch, was soll man machen, auf geht's. Und zu dem Preis, nee, auf gar keinen Fall. Im Sale, ne, wenn man irgendwie so diesen Moment der geistigen Umnachtung hat, wie ich, ja, und es gibt halt auch, wie gesagt, sonst nicht viele und man hat die guten schon, die sind einem auch zu teuer. Ist auch nichts, wo ich eine Empfehlung für aussprechen würde, aber das ist dann so der Bereich, ne, unterhalb der Fuck-It-Grenze, da fühlt man sich ja deswegen wohl, weil es halt nicht mehr so weh tut. Ne? Und ich bereue es bizarrerweise gar nicht so sehr, weil ich ja durchaus mir damit die Zeit vertrieben habe und es war schon irgendwie nett. Aber auch nur, weil es auf dem von mir gewählten Unterhaltungsgerät und in der von mir auserkorenen Preisklasse so alternativlos war, und ich es dann nach einigem Bemühen und Rumhakeln auch geschafft habe, das Ding so einzustellen, dass ich das Gefühl hatte, jetzt habe ich einen halbwegs befriedigenden Steuerungsmodus gefunden. Und diese kurzen Intervalle von Action dann eben nicht unbefriedigend werden konnten. Es war schon wieder vorbei. Diese Zeitlupe fängt natürlich auch ein bisschen was ab, dass die Steuerung so mäh ist. Und dann unterm Strich war es halt irgendwie so ein netter, kleiner Zeitvertreib. Aber das alles ist halt ehrlich gesagt so ein Ding, wenn du nicht gerade in einem Flugzeug gefangen bist und aus unerfindlichen Gründen gerade überhaupt keinen Bock hast auf die ganzen anderen guten Spiele, die du auf dieser Switch installiert hast, ja, das reicht nicht, um zu sagen, jawohl, sondern eigentlich nein.
Ach Gott, trotzdem schön, dass du dich da reingewagt hast und ein bisschen davon berichtet hast. Finde ich gut. Und ich, wie vorhin schon angedeutet, ich finde es schön, dass dieses Spiel existiert.
Ja. Und es hat seine Funktion erfüllt. Es war, also bis auf diese Koop-Geschichte, aber dafür kann es eigentlich nichts, weil wir haben auch sonst nichts im Koop gespielt. Wir haben einmal auf irgendeiner Fahrt aber ein bisschen Mario Kart gespielt und das war's. Ja, und insofern, ich habe sowieso in diesem Urlaub erschreckend wenig gespielt, weil durch Familienurlaub auf einmal mein typischer Urlaubsablauf mit Phasen der Landeserkundung, die sich abwechseln mit Phasen völliger Untätigkeit, in denen ich dann jetzt sitze und einfach mal spiele. Und diesmal war auf einmal so ein, naja, wir könnten uns ja mal alle zum Frühstück treffen, ständig irgendwo so, na, wo sind denn alle, kommt mal einer hier hin? Oder noch schlimmer, wir machen heute eine große Unternehmung XY. Es geht los, wir werden um 8.30 Uhr in der Lobby abgeholt. So 8.30 Uhr? Ich wusste nicht, dass diese Zeit existiert im Urlaub.
Ach, übrigens, ein Gedanke noch. Ich nehme an, dass einige der Probleme, die du beschrieben hast, nicht existieren auf Plattformen wie dem PC. Gerade was die Steuerung angeht. Das sollte man vielleicht nochmal irgendwie.
Davon ist schwer auszugehen. Also diese Einstufung bezieht sich vorwiegend natürlich auf die Switch. Also Aussagen, die ich zur Steuerung getroffen habe, beziehen sich ausschließlich auf die Switch und auch ausschließlich auf die mitgelieferten Controller. Möglich, dass das schon mit so einem Pro-Controller sich schon besser steuern lässt. Auch möglich, dass es sich auf einer PlayStation 4 und einer Xbox besser steuern lässt. Vor allem, weil dort ja die Analogsticks wahrscheinlich längere Laufwege haben. Ne? Bei der Switch ist das ja alles ein bisschen kleiner und flacher gehalten und dementsprechend musst du dort sozusagen auch ein bisschen feinmotorischer operieren. Ich habe aber das Gefühl, dass ich mich da schon ganz gut eingewöhnt hatte und es war hinterher immer noch komisch und ich glaube, aus den erwähnten Gründen ist es das. Also mit der Maus stelle ich mir das sehr unkompliziert vor und ich glaube, da funktioniert es sicherlich auch viel besser. Aber bei den anderen hätte ich Zweifel, ohne es selber ausprobiert zu haben.
Ja, alles klar. Ja. Dann habe ich genug erfahren.
Jawohl.
Dann können wir jetzt alle Beweismittel und vernichten. Verbrecher vernichten.
Ja. Dann machen wir das doch, meine Damen und Herren. Dieser Podcast wird sich in 5 Minuten selbst zerstören.
Ja, danach klopft es an der Tür bei Ihnen. Halten Sie einfach still.
Minimieren Sie Verletzungen durch Kooperation. Der sagt zu ihrem Kopf, ist auch zu ihrem Schutz gedacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr Unterstützer dieses Podcasts seid. Ich hoffe, diese Wertschätzung war für euch in irgendeiner Form wertvoll. Das war mein Beitrag zu Rico. Wir hören uns dann in naher Zukunft mit einer weiteren Wertschätzung wieder. Und ich sag wie immer, bis dahin.